Herzlich willkommen zu dem vierten Livestream bzw. Podcast in dieser Miniserie. Ich darf nochmals meinen Freund und Autor Frank Krause begrüßen. Hallo Frank.
Hallo Markus, ich danke dir für diese, ja, jetzt glaube ich vierte Aufnahme zu dem Buch Der Schlüssel der Verbundenheit. Das ist ja eine tolle Sache, dass du da so mit mir durchgehst, von Anfang bis Ende. Das ist ja sehr interessant.
Ja genau, im letzten Interview hatten wir uns bis zum achten Kapitel, den Weg zum Gipfel des Berges, durchgearbeitet. Im neunten Kapitel sprichst du über deine Gipfelerfahrung. Auch ich kenne die Wüstenzeiten, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich. Und dann geht es doch weiter. Was kannst du uns noch kurz darüber sagen, über den Weg, aber dann auch über die Gipfelerfahrung?
Ja, also dieser Weg, den ich in diesem Buch gehe, der Schlüssel der Verbundenheit, es tauchen viele Figuren auf, mit denen ich irgendwie an dieser Verbundenheit oder in dieser Verbundenheit wachse und mein Herz hat eine völlig andere Verbundenheit wie mein Kopf. Das ist natürlich immer wieder die erschreckende Entdeckung, dass man innerlich so uneins mit sich selber ist und so zerspalten ist. Und ja, und es kann Anteile geben, die fühlen sich so unverbunden und abgespalten und einsam und verlassen. Mhm. Und andere Anteile sind das gar nicht und die waren das auch nie. Und da stellen wir natürlich auf unserem geistlichen Weg fest, wir sind nicht nur das, was wir meinten, dass wir sind, und das, was wir auch vor allem auch im Äußeren, im Physischen so wahrnehmen und wahrgenommen haben und wie wir da geworden sind durch unsere Familienerfahrungen und Schule und so weiter. Da sind auch noch mehr Aspekte von uns, eben vor allem unser Herz, was die Schnittstelle ist, auch zum Geist. Das hatten wir oft überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und aber der Heilige Geist bringt genau das eben auf den Schirm, den blinden Fleck. Ja. Die leere Stelle, die wir gar nicht wahrgenommen haben, aber wo wir eigentlich die sind, die wir wirklich sind. Und also dieses Leben in der Wahrheit oder in der Lüge ist das große Thema. Und wir sind alle irgendwie gestartet in diese Welt, in so einem Matrix, so eine Lügenmatrix, so eine Scheinwelt, die uns überhaupt gar nicht sagen konnte, wer wir wirklich sind und wie wir denn überhaupt hier reingehören und wie wir mit allem passend sind und zusammenpassen und zusammengehören. Das ist eine große Offenbarung meiner Meinung nach des Heiligen Geistes, wie wir denn überhaupt mit allem irgendwie zusammengehören. Wir sind wie so ein Puzzlestück in einem Millionen-Teile-Puzzle und wir haben keine Ahnung, wo wir da und wie wir da reinpassen und wo eigentlich unsere richtige Stelle ist, und viele Menschen suchen da ihr Leben lang danach und finden das gar nicht. Es braucht, und das ist unsere Überzeugung, den Heiligen Geist. Der ist eben dafür auch von Jesus gesandt, damit er uns diesen Weg auch in diese Einheit, diese Verbundenheit, das richtige Gefüge, dass er uns da hineinbringt und hineinstellt, und dass es dann auch eben auch diese Reise dieses Buches, die im Tal beginnt, aber dann eben auch aufsteigt auf den Berg. Ich folge ja einem Löwen in diesem Buch, der ganz
am Anfang. Ja, auf den kommen wir dann später noch.
Der ganz am Anfang hat der ja irgendwie ganz intensiv in eine Richtung geschaut und ich kann gar nichts da erkennen in dieser Richtung. Es wird mir aber gesagt, ja, aber das ist die Zukunft, das ist deine Zukunft. Ja, von der ich gar nichts erkenne, ne? Dann mache ich mich auf die Reise in meine Zukunft und in diese Richtung, in die der Löwe da so geschaut hat, und gehe da voran. Und das Erste ist natürlich, dann geht es um die Heilung des Herzens. Es geht im Grunde, geht es unter die Erde. Es geht also nicht nur bis ins Tal, sondern sogar noch tiefer in diese Höhle, in die mich da ein Herr Geschichte, eine seltsame, skurrile Gestalt, die ich Herr Geschichte nenne, der nimmt mich also mit da in die Tiefe und irgendwann wird mir klar, also diese Höhle hier, das ist eigentlich ist es mein Herz. Und diese Kammern, die hier alle leer sind, wo wir durchgehen, die sollten eigentlich alle voller Wasser sein, die sollten alle geflutet sein und wir gehen dann auch bis zu tiefen Schleusen, die irgendwie fast völlig versiegt sind oder verschlossen sind, da gehen wir hin und öffnen diese Schleusen wieder. Das ist dann das Thema in diesem Buch, auch die neuen Schleusen des Herzens. Da habe ich dann extra Buch dem gewidmet, wie also mein Herz da wieder, ja, wieder in Gang gesetzt wurde, wie diese Wasser des Lebens wieder zu fließen angefangen haben und diese Höhle wieder gefüllt haben, bis das Wasser oben rauskam und ich dann gemerkt habe, ja, so ist es eigentlich gedacht, dass in unserem Herzen eine Quelle sprudelt des lebendigen Wassers, ja. Und dass das eigentlich aus uns rauskommt. Jesus sagt ja mal, Ströme lebendigen Wassers würden von unserem Leib fließen. Ja, und das wissen alle Christen, aber wie das dann wirklich denn sein soll und sein kann. Also mir wird klar gemacht, das hängt mit meinem Innersten zusammen, das hängt mit meinem Herzen zusammen. Da muss die Quelle des Lebens, da will die fließen, das ist die menschliche Schnittstelle, ist das Herz, wo diese Wasser hervorkommen können. Und die haben also mit der Frucht des Geistes zu tun, mit Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut. Also diese Frucht, diese Fähigkeiten sind Fähigkeiten des Herzens. Und wenn die mal entfesselt sind, dann ist das viel mehr wie, ja, ich habe da auch eine Meinung oder ich habe da auch eine Definition, was denn Liebe sein soll oder Frieden oder so, ne? Also die Welt, ja, was hat die uns über Frieden nun wirklich groß zu sagen? Aber für Christen ist klar, dieser Frieden, dieser Shalom, dieser Frieden Gottes, ja, das ist eine mächtige, gewaltige, also das ist etwas, ja, das ist ein Frieden, der also wirklich, 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 wirklich ein lebendiger Frieden ist, der auch die Dinge alle erkennt und alles miteinander harmonisieren kann. Und also wir gehen da von einer Überraschung zur anderen, wenn wir diesen Weg des Herzens gehen und das Herz wieder reaktiviert wird und seine mächtigen Fähigkeiten entfalten kann. Also dann gehen wir von Wunder zu Wunder. Aber es ist nicht leicht, weil wir eben vieles nie gewusst haben, nicht uns auch niemand gesagt hat. Es wurde auch oft gar nicht so gepredigt in der Gemeinde. Alles blieb auf so einer gewissen, meiner Meinung nach, relativ oberflächlichen Ebene, hat sich das alles verhalten und blieb das, als wäre das die Ebene, die alles ist und mehr gibt es nicht. Aber der Heilige Geist ruft uns immer tiefer und immer höher. Und das geht beides. Offensichtlich ja auch Hand in Hand, diese Tiefe in uns, aber auch die Höhe, zu der wir gerufen sind, zu der wir aufsteigen dürfen und sollen, auf den Berg Gottes, heiligen Berg. Und ja, genau, das halbe Buch ist der Weg durch das Tal und diese Herzenserweckung und verschiedene Figuren tauchen auf, die mir helfen. Das Kind, da haben wir ja viel drüber gesprochen, das innere Kind, sehr wichtig, taucht in allen meinen Büchern immer wieder auf, das Kind. Das ist also ganz, ganz wichtig. Aber es tauchen auch andere Figuren auf, die mir irgendwie helfen, eigentlich mit mir selber klarzukommen und meine eigene Geschichte anders zu verstehen und neu zu verstehen, im Lichte der Wahrheit, im Lichte der Offenbarung durch den Heiligen Geist. Und auch da, also das, ich hatte ja früher, du vielleicht auch, in meiner ja, evangelikalen Zeit oder Prägung, da hieß es so, ja, wenn du dich bekehrt hast, dann ist das Alte ist vergangen, das Alte ist weg, Neues ist geworden und in gewisser Weise stimmt das auch, es ist auch etwas Neues gekommen, etwas Neues hat begonnen, ein neues Leben hat begonnen, aber damit ist das Alte nicht gegessen, sondern das Alte wird jetzt von dem Neuen eigentlich geklärt und erfüllt und übernommen und so, das ist nicht einfach weg, also wir sind ja sogar schon wir sind schon immer da, also wir sind schon eigentlich vor Grundlegung der Welt, oder wie steht es geschrieben, ja. Sind wir schon in Gott existieren wir schon. Jetzt sind wir aber hier auf die Erde gekommen und wir haben eine Geschichte, die geht schon vorher los und auch nach unserem irdischen Leben geht die dann auch weiter. Und auch da würde der Heilige Geist uns gerne vieles dazu sagen, damit wir dieses große Bild besser verstehen können, wer wir eigentlich sind und wo wir eigentlich da, wo drin wir eigentlich sind, wie gesagt, das alles kann die Welt uns überhaupt nicht sagen. Die weiß das nicht, wer wir sind, auch nicht, wo wir sind. Das weiß die nicht und kann die uns nicht vermitteln. Sie tut aber so, als wüsste sie das. Und da sind wir immer wieder, werden wir irgendwie hingehalten und meinen, vielleicht finden wir doch in der Welt Antworten auf diese tieferen Fragen über unseren Sinn und Weg und unsere Wirklichkeit. Aber also ich habe da in der Welt nicht die Antworten drauf gefunden. Aber jetzt geht es den Berg hoch.
Ja, ich wollte nur dazu anmerken, diese innere Heilung ist ein aktiver Prozess. Also das passiert nicht einfach so, sondern das ist, ich muss mich aktiv auf den Heiligen Geist einlassen, damit das in mir passiert, damit diese Schleusen geöffnet werden und dann Ströme lebendigen Wassers von mir ausgehen. Das ist nicht einfach, was so passiert. Ja, es ist ein neues Leben da, aber es muss entdeckt werden. Wie zum Beispiel die Reise auf den Berg. Damit entdeckst du ja auch dieses neue Leben und es wird dann in dir wirksam dadurch. Ja. Entfaltet sich.
Genau. Also wir haben, man kann sagen, wir haben zu unvorstellbaren Dimensionen und Gaben und Bereichen haben wir dann jetzt Zugang durch Jesus, aber durch die Türe gehen, das müssen eben wir selber tun. Wir können irgendwie auf einem bestimmten Stand stehen bleiben und dann stehen wir da, ne, und meinen, das war's, wir sind jetzt fertig, das ist das Christsein. Darum geht es und so leben wir und das haben wir dann alles irgendwie theologisch im Griff oder ich weiß es nicht, ne, oder haben da unsere Veranstaltungen, wo wir dann meinen, das ist es, aber das ist es eben nicht. Das Leben ist viel mehr als Veranstaltungen, dann ist es viel größer und viel tiefer und auch viel weiter und breiter und höher. Und und es gibt das ist auch ein großes Thema überhaupt in der ganzen spirituellen Szene, ob christlich oder nicht christlich, die Frage mit diesem Aufstieg. Ja. Wie steigen wir also auf? Normalerweise müssen wir erstmal ganz weit runter. Wie gesagt, brauchst du eine Wurzelarbeit, ne? Mhm. Weil unsere Wurzeln stecken alle in falschen Dingen drin und jetzt müssen die da raus und in Jesus rein und in die Wahrheit rein, in den Frieden rein, in die Wirklichkeit rein, in all das müssen unsere Wurzeln auch versetzt werden oder müssen neu gebildet werden oder einige bittere Wurzeln müssen auch ganz entfernt werden. Also diese Wurzelarbeit ist umfassend und nicht schön. Aber sie muss sein und jeder weiß, eigentlich kann verstehen, es ist eben auch so, wer ein hohes Haus bauen will, muss tief ausschachten.
Der gute Fundament,
da sieht man nur noch Dreck und da wühlt man nur noch in der Erde und aber dann, wenn diese Wurzelarbeit dann vorangeht und wir werden in unserer Tiefe heiler, vitaler, stabiler, dann kommt das dann auch irgendwann, kommt das oben raus und dann wird es auch sichtbar und dann erleben wir das auch in unserem Leben, auch in unserem äußeren Leben, wie die Dinge sich verändern und stabilisieren und dann sehen wir auch tatsächlich auch andere, meistens sehen andere es eher wie wir, dass sich da wirklich was getan hat mit uns. Und wir können es manchmal gar nicht glauben, ist das jetzt wahr, sind wir wirklich irgendwie durch so eine Wurzelbehandlung wirklich durch, obwohl ich kann schon sagen, sie wird irgendwann wiederkommen. aber nun, der Aufstieg, hurra, der Weg durch das Tal, der Weg durch die Tiefe und diese ganzen Fragen, warum ist man eigentlich innerlich so tot und warum ist das Herz eigentlich dermaßen verletzt und kaputt und. Also diese Fragen, da bin ich jetzt durch. auch seelsorgerliche Fragen. Und ja, steige auf und lerne auf diesem Weg des Aufstiegs unendlich viele, viele auch Lektionen dieses Aufstiegs. Und ich denke immer wieder, jetzt ist es auch geschafft. Also jetzt ist es bestimmt, also jetzt höher geht es nicht, ne? Ja, um dann festzustellen, ja, doch, es geht noch viel höher. Es geht noch viel höher hinauf und ohne auch göttlichen Beistand und Hilfe und so kommt man ja auch gar nicht, kann man da auch gar nicht weiterkommen. Und auch da natürlich dieser Aufstieg hat oder beinhaltet, dass wir immer einen immer weiteren Blick haben. Also unsere Aussicht wird immer größer. Man kann auch sagen, unsere Integrität nimmt zu. Also das wird all das, was wir jetzt auch schon hinter uns haben, den Weg. Wir sehen dann die Abschnitte, wir sehen bestimmte Dinge, die für uns alle, die wir alle so im Einzelnen erlebt haben, so isoliert für sich. Aber jetzt sehen wir und fangen wir an zu sehen, wie alles zusammengehört, wie das alles zusammenpasst und wie da drin irgendwie doch eine göttliche Intelligenz gewirkt hat, uns neu zu formieren und viele, viele, viele Aspekte zusammenzubringen, um uns in eine heilere, stärkere Form zu bringen, in der wir auch jetzt überhaupt diesen Aufstieg auch schaffen können und in der wir überhaupt auch diese Höhe auch aushalten. Viele Leute wollen ja mit einem Sprung nach oben kommen und wollen also fix aufsteigen, wie eine Rakete steigen die auch auf und wollen jetzt mal ganz vorne mitmischen und wollen jetzt auch mal ganz wichtig sein und hier und im Reich Gottes wollen die was bewegen und wollen die jetzt was bauen.
Ja, aber ohne das richtige Fundament stürzen sie sehr tief dann meistens.
Ja, genau, so steil wie dann der Aufstieg ist, ist dann der Absturz und dann wird auch klar, man kann das geistliche Leben auch nicht auf Gaben bauen.
Nein.
Und das ist halt die Versuchung auch, Leute haben göttliche Gaben, sie haben Berufungen, etwas ist von Gott ihnen gegeben und das kann auch genial sein, das kann auch wirklich Leute faszinieren und auch anziehen und auf einmal unheimlich viele Leute kommen und sind begeistert und das ist dann also sehr charismatisch, aber die Fundamente sind durch diese Gaben nicht gebaut, die werden von Gaben überhaupt nicht gelegt, ne? Also Fundamente ist was anderes wie diese Gaben. Ja, und dann haben wir leider das sehr viel erlebt, natürlich in den Gemeinden, dass Leute wirklich mit ihren Gaben ganz ganz nach vorne kamen. Aber ihr Charakter, ihr Leben insgesamt war gar nicht reif, jetzt das auch auszuhalten und das in einer gesunden Art und Weise jetzt auch damit umzugehen. Ja, das war den Leuten auch egal, die wollten einfach nur diese Gaben, das ist auch eine Ernüchterung, die wollen gar nicht unbedingt jetzt diesen Menschen, also dich oder mich oder was, die wollen diese Gaben haben, wir wollen Gaben haben. Wir wollen haben, wir wollen was haben, wir wollen was kriegen, dafür sind wir gekommen. Ja, also diese auch Konsumentenhaltung ist ja meiner Meinung nach und deiner wahrscheinlich auch das schwere Gift für die Kirche von heute, für die moderne Kirche, dass die Menschen halt, ob bewusst oder unbewusst, in so einer Konsumentenhaltung kommen. Was kriege ich hier, was ist das Angebot, was muss ich dafür zahlen? Und dann haben sie auch Alternativen, gibt auch andere Angebote und das ist alles, was ist das für eine Ebene von Angeboten, die ich dann mir kaufen kann. Manchmal scheint es, als könnte man auch die Erleuchtung sich kaufen oder man kann ein Seminar sich ja kaufen oder dann über das Wochenende kriegt man dann die Salbung von wer weiß was und wem und ist man dann hinterher Prophet und Wahnsinn, also das alles ist sehr vergeschäftlicht, wie die ganze Welt eben auch so ist das auch stark durchgeschlagen auf die Gemeinde, dass man irgendwie das alles sich kaufen kann, damit handeln kann und damit Karriere machen kann und je nachdem auch Geld verdienen kann und es gibt auch reiche Prediger tatsächlich, die sehr reich geworden sind und also ich finde das auch nicht immer verkehrt. Ich muss sagen, also ich bin da nicht immer gleich so auf der Schiene, naja, wenn da Geld im Spiel ist, ist es alles sowieso verkehrt. Ja, Geld ist immer auch im Spiel in der Welt und ja, alles kostet auch was, auch Veranstaltungen. Mich haben auch Leute gefragt, warum ich meine Bücher überhaupt verkaufe und nicht verschenke. Und warum. Ich habe ihnen gesagt, ja, ich selber kriege die auch nicht geschenkt. Ich selber muss die auch kaufen. Ich kann die dann weiterverkaufen, aber ich muss, also es ist, in der Welt ist das so. Ne? Wir haben da mit Mammon immer zu tun. Anderes Thema. Aber nun, ja, diese Gipfelerfahrung, das ist für viele natürlich sehr interessant und spannend. Was sind Gipfelerfahrungen? Und da kann man dann auch im Internet mal nachlesen. Da gibt es zigtausend Artikel darüber. Was sind Gipfelerfahrungen? Und auch auf Wikipedia. Also das ist richtig ein Begriff, die Gipfelerfahrung. Und normalerweise verbinden die Leute mit diesen Gipfelerfahrungen das, was auch tatsächlich so Bergsteiger und so erleben. Die sind dann... Ja, die sind wie aus der Welt. Die sind jetzt, die gehen auf diesen Berg und lassen im Grunde die Welt, das Tal sozusagen und die Geschäfte und das alles lassen die hinter sich. Und die kommen ganz zu sich. Sodass ihre ganze Aufmerksamkeit wird, eigentlich ist nur noch das Gehen. Schritt für Schritt und weitergehen und dann diese immer klarere Atmosphäre, diese Luft und dieses zunehmende Licht und ja, und dann bis irgendwie zu so einem Lager aufzusteigen, also das ist schon mal dann eine ganz große Sache und auf diesem Weg nach oben, ja, da wird vieles in der Bewertung verschoben, also diese weltlichen Dinge und die Arbeit und was uns hier alles auf Trab hält. Das wird irgendwie unwichtiger, das wird kleiner, das ist auf diesem Aufstieg, auf diesem Weg, der da zu gehen ist, ist das alles gegenstandslos, alles unwichtig. Das ist da alles gar nicht präsent, das verschwindet irgendwie aus dem Blick und was kommt eigentlich in den Blick, ne? Ja, in den Blick kommt dein eigenes Befinden und dein Körperempfinden und kommen dieser Weg, der gegangen wird, und kommen ganz kleine Sachen, irgendwelche Pflänzchen, die da wachsen, irgendwelche Sachen, die man vorher sowieso nicht wahrgenommen hat, dass irgendwo ein Vogel ist, dass irgendwas sich bewegt, wie die Wolken ziehen, also so Dinge, die im Tal, also sowas von unwichtig sind, also die werden jetzt irgendwie auf einmal erkannt und gesehen und dann erleben Leute schon mal sowas wie so ein Flow-Erlebnis haben die. Also irgendwie so ein Gefühl, dass sie sich auflösen. als würden sie sich in diese Natur und diesen Weg und dieses Gehen hinein irgendwie geradezu auflösen. So, irgendwie das Ego, die Kontrolle, irgendwie das fällt irgendwie weg und geht in den Hintergrund und irgendwie in den Vordergrund tritt etwas, was sie eben gar nicht, normalerweise gar nicht gesehen haben, nämlich sie selbst, also ihr wirkliches Selbst und dieses wirkliche Selbst, das Teil ist von dieser Natur, die Gott gemacht hat. Und für viele auch ist diese Aufstiegserfahrung, dieses Plateau, eine Plateauerfahrung, auch ein Empfinden von totaler Einheit, also dieses normale, sich getrennt von allen und allem erleben, das löst sich auch auf. Sie werden so eins auf einmal mit dieser Natur und mit dem Weg und als würden sie sich erweitern, ja, so erweitern in all das hinein, was sie umgibt, und das kann also natürlich sehr weit gehen, also dass sie wirklich eine wirklich heilige Erfahrung machen. Für sie ist das eine heilige Erfahrung, weil es ist ganz anders. Es ist überirdisch im Empfinden. Ist das, ja, einfach geht das irgendwie über das Normale, geht es hinaus und ist also irgendwie einzigartig und ganz besonders. Die Zeit scheint stehen zu bleiben. Die Augenblicke werden lang und länger und die Zeit, ja, hält an, gefühlt. Alles wird gegenwärtig. Ja, das ist auch ein Aspekt der Heiligkeit, ne? So, dass tatsächlich alles gegenwärtig wird. Die Zukunft und die Vergangenheit, die sind gar nicht so vergangen und so zukünftig. Das alles kommt auf einmal in die Gegenwart und fängt an, sich irgendwie zu zeigen, zu offenbaren. Ja, also ganz tolle Sache. Aber auch, wenn man diese Artikel liest, dann weiß man ja, die Leute können das aber nicht lange aushalten. Also das ist eben anders und das ist so ungewohnt und ja, normalerweise können die Leute das nur kurz aushalten. Ich habe mir aber allerdings gedacht, für uns als Christen ist es aber eigentlich ja nicht angesagt, das nur kurz mal auszuhalten. Nee. So ein Gipfelerlebnis. Eigentlich sagt die Bibel, Gott hat seine Wohnung auf diesem Berg, oder wir gehen da hoch, nicht um gleich wieder runter zu gehen. Eigentlich gehen wir vielleicht auch da hoch, um da zu bleiben. Um einzutauchen in diese Gegenwart Gottes, in diesen heiligen Ort, diesen Tempel, wie auch immer man das dann nennen kann. Ja, also für mich ist das jedenfalls eine Herausforderung, dass ich merke, ja, ich will eigentlich diese Gipfelerfahrung, diese Einheit, diese Auflösung der Zeit, diese Besonderheit eines jeden Moments, ich will das gerne runterziehen, sozusagen, auf diesen sogenannten Alltag, ne?
Ja, da kommen wir später noch drauf. Mir ist vor allem das heftige Zusammentreffen mit dem Löwen in Erinnerung geblieben.
Ja.
Wie hast du dich da gefühlt, als sich der Löwe in Stücke riss, so zwischen Himmel und Erde?
Ja, der Geschichte mit dem Löwen. Also ich bin dann immer dem Löwen hinterher und der Löwe war ja dann auch oben auf dem Berg und ich wusste, ja, ich muss irgendwie da hoch und auf dem Weg treffe ich auch meine Frau und es ist auch interessant und wir gehen den Weg dann gemeinsam weiter. Aber nur ein Stück weit. Also wir gehen ein Stück zusammen, wir gehen wieder auseinander, wieder zusammen. Also das ist auch irgendwie, ja, wie ich das in den Ehebüchern nicht so lese. Also wir haben so Abschnitte des Weges, die sind so, ja, die sind so eigenartig, die sind so, wie eben nur wir das gehen können, verstehen können, da stört eigentlich jeder andere, das muss man alleine machen. Und ja, und dann kommt gleich die Anfechtung, ja, was heißt hier alleine, ne? Ja, und was ist eigentlich mit deinem Ehepartner? Was ist hier mit, was damit? Die Gemeinde und die anderen und alle und überhaupt und ja. Aber Gott ruft uns immer wieder auf Wegabschnitte, oder die Bibel sagt auch in die Wüste oder so. Also Gott zieht uns immer mal wieder aus dem Verkehr und sagt, jetzt haben wir mal einen Abschnitt und eine Phase und eine Behandlung, die ist nur für dich. Also das musst du auch nicht allen anderen erzählen und da jetzt irgendwie, du musst überhaupt niemandem was erzählen. Du kannst jetzt mal die Klappe halten, ne? Und du kannst dir jetzt mal eigentlich, ja, wie in eine Hütte innerlich zumindest, ne? Äußerlich wäre auch gut. Abgeschiedenheit, weggehen, ne? So transformative Prozesse geschehen im Kokon. Also das ist ja immer das Bild, auch die Raupe verwandelt sich jetzt in den Schmetterling, aber das macht die ganz alleine. Gibt keinen Gruppenkokon und man geht auch nicht zu zweit da rein. Da geht jeder schön für sich ganz alleine rein und wird da aufgelöst und wieder zusammengesetzt. Und wie das genau funktioniert und was da genau vor sich geht, also das ist alles sehr geheimnisvoll und ja, wenn man durch ist, dann ja, dann weiß man auch, dass man durch ist, dass man jetzt fliegen kann und dass man jetzt ein anderer geworden ist. Ja, also transformative Prozesse, Verwandlungsprozesse sind keine Gruppengeschichten. Das ist immer, das geht man für sich alleine durch oder gar nicht. Die meisten gar nicht. Die wollen das dann erklärt haben, ja, was sagen die Experten, ja, was sagt mein Gemeindeleiter, ja, was sagt mein Ehepartner, was sagen alle anderen, und wenn die das nicht verstehen, ja, dann ist es wahrscheinlich auch falsch, und also es ist, wir sind in einer schwierigen Situation, was das betrifft, was Transformation betrifft. Aber wir kommen auf den Berg nicht ohne Transformation, ohne Verwandlungsprozesse kommen wir da nicht oben hin.
Das ist ganz
ausgeschlossen. Wir können nicht die gleichen bleiben wie im Tal und meinen, in diesem Zustand können wir auch gerade mal da in die heiligsten Höhen gehen. Das ist nicht so, ne? Das erleben auch viele, die den auch so Bergsteiger erleben, dass sie haben das Gefühl, sie werden immer reiner und immer klarer. Also nicht nur das Äußere wird immer reiner und klarer, sondern sie auch ihr Inneres wird auch geklärt und gereinigt und wird irgendwie bereit gemacht für eine Gipfelerfahrung. Ja, also ich erreiche diese Höhe, ich komme da an mit der Hilfe von einem Engel, diesem Engel Leon, komme ich dann tatsächlich auch da oben an und ja, und da ist der Löwe und ich habe diesen Wahnsinns-Panoramablick, diesen Blick rundum und ich sehe auch das Tal und das Wasser, das im Tal fließt, bis ins Meer. Und also das ist fantastisch, dieser Überblick, den Gott uns auch verschafft, Orientierung. Wir sehen einfach auch, ja, so ist das alles, so ist der Weg von Anfang bis Ende. Und also für mich ist das immer eine ganz wichtige Geschichte, eine ganz tolle Geschichte, diese Orientierung zu kriegen und das ganze Ding zu sehen. Ja, und dann denke ich mir, ja nun ist es aber ja wohl wirklich, wirklich sowas von fertig, jetzt bin ich ja sowas von angekommen und ja, und da steht der Löwe und lässt mich nicht durch. So, ich eigentlich, da ist jetzt diese sozusagen dieser höchste Punkt und es gibt noch eine ganz kleine Spitze, wo ich dann auch hingehe, aber der Löwe verschlingt mich auf einmal. Der Löwe ist auf einmal wie ein echter Löwe und ich kann es natürlich gar nicht fassen, ja, dass der Löwe sich auf mich stürzt und mich also verschlingt. Ja, und dann bin ich dann natürlich eigentlich tot, ne? Also so würde man sagen. Aber ich bin dann doch nicht tot. Also ich bin dann, irgendwann wache ich auf. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch andere Kleider an, weiße Kleider. Ich bin wieder da. Und ich bin auf der anderen Seite von dem Löwen. Also auf der einen Seite, wo er mich nicht durchgelassen hat, dann wurde ich gefressen. Auf der anderen Seite wache ich wieder auf und mir wird eigentlich klar gemacht, ja, es sind noch Anteile in dir, die müssen noch gefressen werden. Also es sind noch so Ego-Geschichten und die können nicht bis hier, also die können hier nicht weiter. Und das ist immer wieder der Punkt. Eigentlich habe ich inzwischen gemerkt, ich bin immer mal wieder gestorben. Also auf die verschiedensten Arten und Weisen. Mhm. Manche beschreibe ich auch in meinen Büchern. Dass wir gehen tatsächlich durch verschiedene Tode, wo eigentlich, das sind auch so Grenzen der Transformation. Man kann ja sagen, die Raupe stirbt eigentlich im Kokon. Mhm. Die wird ja irgendwie aufgelöst. Ich meine, ja, und dann, ja, dann setzt sich da dieses aufgelöste Substrat setzt sich irgendwie wieder zusammen. Und wird dann wirklich ein anderes Wesen. Also man kann ja jetzt nicht mehr sagen, naja, die Raupe, Ende der Schmetterling ist die bessere Raupe. Er ist ja gar keine Raupe mehr. Ne? Also er ist das nicht mehr, was er war. Er hat diesen Zustand wirklich eben verlassen. Er ist jetzt der Schmetterling. Ich meine, wenn man es nicht wüsste, ne, man würde es nicht fassen können, dass das so ist. Und wir haben das in der Natur auch in anderen Beispielen, wie solche Verwandlungen da geschehen. Die Kaulquappe natürlich sehr interessant, die dann zum Frosch wird. Die Kaulquappe lebt im Wasser, dann der Frosch geht an Land. Und also die Unterschiede sind so, dass man, wenn man es nicht wüsste, auch nicht auf die Idee käme, wenn man den Frosch neben eine Kaulquappe legt und sagt, ja, das ist dasselbe, ne? Also das ist der gleiche Tier. Ja, wer soll das glauben, ne? ja, wir haben es gesehen, wir haben das irgendwie im Biologieunterricht gehabt, wir haben irgendeinen Teich gehabt, wir haben gesehen, ja tatsächlich, also diese Kaulquappen werden zu diesen Fröschen. Also, wie das geht, ne? Wie werden die das, ne? Ja, die stoßen immer an den Rand, immer mit dem Kopf an den Rand zwischen Wasser und Land. Und irgendwann wachsen ihnen Beine und sie gehen an Land. Und so auch wir stoßen immer gegen die gleiche Grenze, rennen gegen die gleiche Grenze an und kommen nicht weiter. Wir wollen aber weiter, wir wissen, wir sollen weiter, geht aber nicht weiter. Zum Verzweifeln, und da sind wir an dieser Grenze und schlagen an die Tür oder sind irgendwie... Ja, und wenn wir das nur lang genug tun, ja, dann geht die Tür womöglich dann auch irgendwann auf für uns. Weil anscheinend wollen wir das wirklich. Wir haben nicht gleich aufgegeben. Ja, ist ja zu. Das war's. Wir gehen wieder.
Ja, oder viele machen das leider.
Ja, ganz genau. Viele machen das leider. Ne? Für sie ist das optional. Also, ja, vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Aber der Heilige Geist bringt uns eigentlich immer wieder in so einen Punkt, wo wir irgendwie klar haben, nee, also entweder wir kommen da durch oder, tja, wir müssen hier dann unser Zelt aufschlagen an der Türe oder was. Also wir müssen in diesem Kokon bleiben. Also wir können nicht zurück, wir wollen nicht zurück. Es ist keine Option mehr, zurückzugehen. Und das braucht es, das ist auch oft voller Verzweiflung, dieser Punkt, ne? Wir sind auch verzweifelt. Wir haben Sehnsucht nach der anderen Seite oder nach dem weiteren Weg, aber wir sind auch verzweifelt, weil wir nicht wissen, wie das gehen soll, wie das weitergehen soll. So, und wir können an diesem Punkt der Verzweiflung, es gibt eine geistgewirkte Verzweiflung. Nicht jede Verzweiflung ist negativ oder irgendwie behandlungspflichtig. Also es gibt auch Verzweiflungen, die sind wirklich, ja, wirklich vom Heiligen Geist, der feuert das noch an, ne? Also, dass wir mal so richtig verzweifelt sind, ne? So, dass wir zu Gott schreien. Wenn wir das mal in der Bibel mal nachverfolgen, wo die Menschen angefangen haben, mal zu Gott zu schreien, das war oft der Punkt, wo sich alles verändert hat, wo irgendwie die Rettung kam, wo der Weg weiterging. Ne? Aber solange die nicht geschrien haben, solange die noch so leben konnten, halt es so hinnehmen konnten, wie es eben war. Ne? Gutes Beispiel ist ja immer Israel in Ägypten, ne? Die da dann, die Bedrückung wurde immer größer, die Sklaverei immer schlimmer. Bis sie dann irgendwann nach langer Zeit dann zum Herrn geschrien haben, sie zu retten, ihnen zu helfen. Ja, dann kam Mose. Ob sie sich die Rettung so vorgestellt haben, wissen wir nicht, dass so jemand
die Mose kommt. Wahrscheinlich nicht, ne? Es wurde ja erstmal schlimmer. Ich meine, die 10 Plagen mussten ja auch erstmal durchgestanden werden. Ja. Die ersten paar haben sie ja auch getroffen.
Ja, sie wollten auch Mose ein paar Mal umbringen, also das war gar nicht ihre Idee, wie Gott sie retten würde. Das ist auch so, ne? Wie Gott das dann macht, ist oft so anders, wie wir uns das vorstellen oder wie wir meinen, dass er das tun sollte, könnte, müsste. Davon ist auch die Bibel voll, ne? So, selbst als Jesus kam, hat es ja den ganzen Pharisäern und allen überhaupt nicht in den Kram gepasst. Sie haben sich das ganz anders vorgestellt mit dem Messias. So, sie haben da ihre eigenen Ideen gehabt, und Jesus war aber ganz anders. Aber er war der Messias. Ja. Er ist der Messias, immer noch. Aber eben, ja, nicht wie die Religion sich das, wie sie sich das vorgestellt haben, also haben sie entschieden, ne, also unser Messias muss so sein, wie wir das wollen und wie wir das ausgelegt haben und wie wir uns das vorstellen. Also da haben wir natürlich wieder diese Ego-Geschichte par excellence, ne? Die kann auch sehr religiös sein, dass wir meinen, das muss sich alles nach uns richten. Ne? Tut es aber nicht. Das ist ein Punkt meiner Meinung nach auch, der zu diesem Fortschritt höher hinauf unbedingt gehört. Wir kommen an den Punkt, wo wir die Kontrolle aus der Hand geben. Wo es nicht mehr laufen muss, wie wir das meinen und wie wir das wollen und wie irgendjemand das will. Wo wir wirklich das hergeben und sagen, Gott, mach es, wie du es machst. ich werde hier nicht mehr intervenieren und sagen, ja, dann aber nicht oder doch oder warum machst du das denn so? Und wenn ich hier keine Erklärung kriege, dann gehe ich keinen Schritt weiter.
Nein, so. Mach.
Ja, und also das ist natürlich ein wirklich absolut entscheidender Punkt, ne, weil und da wird man schon mal von einem Löwen gefressen, weil das ist so zäh, so dieser Widerstand in uns, dass wir doch noch das irgendwie damit mitmischen wollen und doch noch irgendwie eingreifen wollen und doch noch irgendwie oh Mann, ne? Aber naja, wenn du dann gefressen wirst, ist Schluss damit. Ne? Also, da hast du.
Das war's.
Ja, das war's. Ne? Du bist sowas von tot. Ne?
Also ja, für
tot. Ne? Also dieses falsche Selbst, dieses Ego selbst, dieses Ego voller Angst und voller Sucht nach Kontrolle, um Sicherheit zu haben und so weiter. Also das hängt wirklich tief und zäh in jeder Zelle und ja, und da gehen wir immer wieder durch Phasen der Abtrennung, des Sterbens irgendwie, der Auflösung. Aber einmal, nicht nur einmal. Also das ist meiner Erfahrung nach, kommt das immer mal wieder. Ne? Also das Ego kommt auch wieder zurück. Wir sind das ja auch so gewohnt. Die ganze Welt ist ja in dieser Egozentrik. Sie lebt so, ja, ganz unmerklich fangen wir auch wieder an, so zu leben. Und dann, ja, dann kommt irgendwann wieder.
Kommt der nächste Löwe.
Dann kommt der nächste Löwe, dann kommt der nächste Kokon und wir werden wieder eingeladen. Ja, nochmal wieder Auflösung, nochmal wieder. Interessant ist, dass man mit den Jahren, wenn man das öfter erlebt hat, eigentlich auch schon weiß.
Es ist mal wieder dran, ja.
Ja. Irgendwie, ne? Es ist wie die Häutung von so einer Schlange oder so, ne? Also die kommt an einem bestimmten Punkt des Wachstums und dann, ja, dann müsste sie aus ihrer Haut, aber wie? Und dann kommt dieser, ich meine, ich weiß auch nicht, wie das so ein Viech, also wie das so ist, ne? Dass man da irgendwie
seine Haut
ablegt. Und dann, ja, dann kommt eine neue, ne, die aber für ein größeres Wachstum, ja, die das ermöglicht, ne, aber wie eigentlich, ja, wie krass das ist, was da vor sich geht, ne, und so ist es bei uns auch, ne, also wir müssen auch schon mal aus unserer Haut.
Ja, für mich ist das der Löwe, der dich frisst, so ein Bild, dass wir mit Jesus Christus gekreuzigt, gestorben und begraben sind, aber auch wieder auferstehen sollen, weil viele bleiben ja im Grab liegen. Und das ist auch in meinem Verständnis mehrmals zu durchlaufen für alle Ego-Anteile, die noch in uns sind, die also noch zu dem alten Menschen gehören und eben noch nicht geheiligt sind und dem Bild Gottes entsprechen.
Ja, genau. Also jedenfalls auch an diesem Punkt, auf dieser Höhe, wo der Löwe mich frisst, geht es eben doch noch höher. Ja.
Ja.
Ja. Also da ist dann eben doch auch noch. Ne? Wir wollen ja dann immer dann doch auch mal fertig sein. Ne? Aber so ganz fertig wird es dann nicht. Dann siehe da, ja, gibt es dann da doch noch so eine Treppe und da kann ich dann doch
noch ein Stück höher rauf.
Ja. Genau.
Ja, okay.
Noch ein Stück höher rauf. Wo ich dann da, also tatsächlich dann da reingehe und ich habe so das Gefühl, boah, das ist hier genau wie ich empfinde das, als wäre das wirklich der gleiche Ort irgendwie, wo auch Elia gewesen ist, der durch die Wüste gelaufen war, vor Isabel ist er geflohen und hat seinen Knecht zurückgelassen, also auch ganz alleine transformative Prozesse macht man alleine durch, nicht mit Knecht dabei.
Nee.
Er geht also da, diese 40 Tage, kann man das überhaupt? 40 Tage durch die Wüste, nachher muss er auch 40 Tage wieder zurück. Ne?
Also ja, mal 80 Tage Trip mindestens.
Also eigentlich ist der Mann sowas von tot, ne? Also jedenfalls, der läuft das für die Füße. Und dann sind ja so Engel geben ihm ja Speise, Engel geben ihm Wasser, Engel geben ihm Brot. Und in der Kraft dieser Speise steht, da geht er dann durch die Wüste 40 Tage, also natürlicherweise gar nicht, ist er sowieso tot. Ne? So, jetzt aber in der Kraft dieser Speise geht er dann bis er zu so einem Berg kommt. Ja. Dieser magische Berg irgendwie, ja, dieser Berg, der immer wieder auftaucht, der unserer Meinung nach auch nicht ein natürlicher Berg nur ist, sondern hier, ja, ist dieser Berg Gott, der kommt auf diesen Berg und ja, dann erzählt er ja auf diesem Berg seine Geschichte, er hat gekämpft und er ist alleine übrig und alle anderen sind ja daneben und nur er ist noch der Einzige. Und Gott muss ihm erstmal klar machen, nein, also du bist nicht der Allereinzigste und du bist nicht, also im Grunde ist er voll im Ego, ne? nur ich, ne? Also er spricht überhaupt nur über ich. Interessant, ne? Also nur, und dann macht Gott ihm klar, naja, halt mal kurz die Klappe, ne? Hör mal auf mit deinem.
Da gibt's noch eine andere Sichtweise.
Ja. Und dann macht ihm klar, ja, also es ist nicht ganz so, wie du sagst. Da ist ja auch noch 7000 andere und der hier, und die Elia, ja, aber die kenne ich ja gar nicht. Ja, warum eigentlich, Elia? Warum kennst du die eigentlich nicht? Ja. Weil ich dachte, ja, ich bin ganz alleine, nur ich. Und ja. Also da sind noch viele andere. Das ist natürlich so eine Zahl, auch 7000. Und ja, und dann spricht Gott zu ihm eben, er verhüllt sich dann und dann sind da verschiedene Sachen passieren auf diesem Berg und jedenfalls ist dann am Ende so ein Säuseln, so der Klang einer sanften Stille, ganz wörtlich. Interessant. Der Klang einer sanften Stille. In dieser sprach Gott dann zu ihm und sagt, komm Jeremia, wir werden jetzt einen anderen Weg gehen. Du wirst wieder zurückgehen und diesmal wirst du aber dich nicht weiter mit Isabel anlegen. Diesmal wirst du verschiedene Leute salben. Ja. Er wurde zurückgesandt eigentlich zu diesen 7000 und er wurde zurückgesandt, Leute zu salben.
Sein Nachfolger.
Diese Leute würden dann in der Kraft dieser Salbung, die würden dann wirklich Isabel und ihr Imperium und ihre die würden das dann machen und die würden das hinkriegen und Jeremia stellt sich das auch viel zu einfach vor, der dachte sich, ja, ich lasse hier Feuer vom Himmel
Elia,
fallen.
Elia,
genau, und dann, ja, dann ist ja klar für alle, wer der wahre Gott ist, das war ihnen dann auch für einen Moment lang klar. Aber das hat ja Isabel nicht daran gehindert, Isabel zu bleiben und genauso weiterzumachen wie vorher auch. Ne?
Brauchte dann einen Jehu, genau.
Ja, also das ist auch interessant. Es können auch große Wunder passieren, die aber an sich überhaupt keine Wirkung haben. Ne? Das heißt, diese Propaganda oder diese Macht auch von der Isabel und ihre Kontrolle und wie sie das alles eingerichtet hat, diese ganze Struktur, die war unberührt, die blieb einfach, wie sie war. Ne?
Ja.
Wunder hin, Wunder her. Ja, die Leute haben jetzt gesehen, dass anscheinend eigentlich Gott ist und nicht Baal oder wer.
Aber welche Auswirkungen hat es noch nicht?
Ne, die ganze politische Situation war die gleiche nachher wie vorher. Das war alles unverändert. Ne? Also Isabel hat sich nicht bekehrt in dem Moment. Und hat akzeptiert, ja, jetzt ist ja klar, ne? Gott ist Gott. Wahrscheinlich hat sie ja vorher schon gewusst, dass es eigentlich ein Fake-Imperium ist und dass sie eigentlich eigentlich das Volk nur ausbeutet für ihre Kaste und ihre Leute und ihre Priester und ihre was auch immer, ne? Und dieses System ist ja gar kein Mensch, es ist eben ein System, ne? Und das ist ja auch immer wieder, auch für viele Menschen schwierig, das zu begreifen, ne? Dass auch, es kann auch Heilung geschehen oder irgendwas Wunderbares, ja, das ändert dann im System gar nichts, ne? Das macht genauso weiter wie vorher. Das ist dann irgendeine Anomalie, ja, dann sagt das System, ja, das kann ja mal passieren, es kann ja mal so, gibt schon mal so Spontanheilungen oder was. Und dann macht das genau so weiter wie vorher auch. Ne? Das kann gar nicht anders. Es ist, wer es ist. Ja, naja, jedenfalls, also das hat Elia völlig unterschätzt. Das hat er gar nicht begriffen. Und dass er gar nicht in der Lage ist, auch sich mit diesem ganzen System anzulegen und mit dieser diese ganze politische Maschinerie und diese ganze, was weiß ich, was da alles dranhängt. Also das jetzt zu verändern, ja genau, das brauchte dann jemanden vom Kaliber von Jehu, ganz anders gestrickt, ne, und einer vom Militär und kein Elia, ne. Okay. Aber Elia hat eben Leute gesalbt, er ging dann und hat Leute gesalbt, die dann, wo Isabel dann und ihr System dann gefallen waren, waren die auf einmal da, ne, und hatten auch göttliche Klugheit und Kraft und Israel fiel nicht ins Nichts oder ins Chaos.
Ja, da kommen wir dann eigentlich zu meinem letzten Punkt, also im 10. Kapitel beschreibst du ja, wie die Vision zur Mission wird. Also Mose und Elia waren ja auf dem Berg, hatten eine Begegnung mit Gott, was Gott auch für uns vorgesehen hat, offensichtlich, nicht nur für diese Leute. Aber sie mussten ja wieder ins Tal runter und sie gingen verändert in das Tal. Und dann wurde die Vision, die sie vom Berg hatten, die sie dort bekommen hatten von Gott, zur Mission. Wie meinst du das?
Ja, also wir sehen es an Elia natürlich, er wurde ja von Gott dann zurückgeschickt, also er wurde nicht entrückt oder was, sondern
noch nicht.
Er wurde wieder zurückgeschickt und ja, hatte jetzt eine andere Mission, eine andere Aufgabe wie vorher und ja, ich erlebe auch auf diesem Gipfel dann diese erneut eine Auflösungserfahrung und ich habe das Gefühl, ich steige auf über diesen Berg noch hinaus und über diesen Gipfel noch hinauf, steige ich noch weiter hinauf, als wäre ich, würde ich fliegen und schweben und noch höher da. Und aber dann sagt Gott, okay, du hast das jetzt hier erlebt und gesehen und du bist diesen Weg gegangen, du kennst die Reise. Die ist ganz individuell, aber sie ist auch allgemeingültig. Mhm. Ja, das ist so, manche sprechen zum Beispiel von der Heldenreise, die Heldenreise. So, da hat ja dieser Campbell, so ein Forscher namens Campbell, hat festgestellt, dass eigentlich in allen Mythen, in allen Religionen in der Welt gibt es Gemeinsamkeiten. So, immer wird jemand erweckt, jemand irgendwie wacht auf, jemand wird irritiert, jemand wird angesprochen, hör mal, du bist eigentlich der Erwählte oder so, ne? Weißt du das eigentlich? Ja, nö, das weiß ich aber überhaupt nicht und das glaube ich auch nicht.
Ja, gibt sehr viele Filme darüber.
Genau, gibt sehr viele Filme darüber, ja, und dann geht die Reise los. Diese Helden, sogenannte Heldenreise, in der es durch solche Prozesse eben geht. Deklärung und hinab in die Tiefe und hinauf in die Höhe und ja, und dieser Held, ja, der musste also wirklich, er muss auch weitergehen und es gibt verschiedene Stationen, in denen er sich mit irgendwelchen Dämonen auseinandersetzen muss und mit Drachen kämpfen muss und dann kriegt er aber auch Hilfe, es kommen Helfer, es kommen irgendwelche Leute, die ihm unterstützen, dass er den Weg bloß weitergehen kann und geben ihm auch bestimmte Gaben, ein Schwert oder irgendwie was geben sie ihm, dass er den Kampf, den er auch dazu bestehen hat, auch bestehen kann. Und ja, und nachher kommt dieser Held, eigentlich aus aus dem Tal kommt er auch dann hoch auf dem Berg und aber er ist gereift, er ist verwandelt, er ist verändert, er ist ein reifer Mensch geworden. Das ist das Ziel Gottes auch mit uns, dass wir reife Menschen werden, echte Menschen werden, göttliche Menschen werden. Und dann ist unsere Mission eigentlich diese Reise, dieses Verständnis, dieses geistliche Verständnis auch, das wir gewonnen haben. Das können wir dann denen bringen, die am Anfang der Reise stehen. Oder wir werden dann Begleiter, Reisebegleiter. Mhm. Werden wir für die, die den Weg dann auch gehen. Und dann können wir auftauchen und sagen, ja, ich weiß genau, wo du stehst. Oder ich weiß genau, was das ist, was du da
durchmachst.
Verzweiflung hast. ich kann dir schon sagen, das wird nicht ewig dauern. Und schon wenn man das jemand sagen kann, der im Loch hängt, das wird nicht so bleiben. Da ist ja sowas von tröstlich. Das sind meiner Meinung nach eigentlich die Ältesten, also die in der Gemeinde eigentlich die Ältesten sind. Das sind die geistlich reifen Menschen, die den Weg kennen, die den Weg gegangen sind und ihn auch weitergehen und die ein solches Verständnis dafür gewonnen haben, wie das ist. Ja, und so werde ich zurückgeschickt. Eigentlich werde ich zurückgeschickt, einerseits, um nun auch anderen hilfreich sein zu können, die auch diesen Weg gehen, und deswegen habe ich viele Bücher geschrieben. Auf der anderen Seite staut sich auch irgendwie dieses Wasser, also dieses Herzenswasser. Das wird ja irgendwie aufgestaut zu einem See, und ich weiß, ja, also an diesem See wollen Städte entstehen oder Orte entstehen, wollen Menschen sich ansiedeln, und da ist das Wasser und das Wasser ist gesund und die Fische und überhaupt, oder wollen die, können, da kann, im Grunde kann eine Art Paradies da entstehen, eine Welt kann entstehen, weil das Wasser da ist, und das ist interessant, dass das Kind hatte mir ja auf dem Weg schon gesagt, du musst eine Stadt bauen. Du musst eine Stadt bauen. Ich denke immer, ja, hallo? Wie sollen wir denn eine Stadt bauen? Wie baut man eine Stadt? Und dann das Kind besteht ja darauf und sagt, das ist wie ein Wald. Das ist ja wie ein Wald. Eine Stadt ist ja wie ein Wald eigentlich. Und die Bäume sind die Menschen. Und da kann eigentlich da kann etwas wachsen. Ja, was wir in der Natur sehen und was wie ein Wunder für uns ist. Wie ist die Synergie? Wie passt das alles zusammen? Woher weiß der Wald, wie ein Wald geht? Ja, das wissen wir, wissen das nicht. Wir können keinen Wald bauen.
Ja, wir machen nur Monokulturen, die dann irgendwann zusammenbrechen.
Genau. Und man könnte auch sagen, ähnlich ist mit der Gemeinde auch. Also wir bauen Gemeinde. Ja, da kommt witzig. Da ganz bestimmt eine Monokultur bei raus. Mhm. Aber so ein wirklicher Wald, der so an diesem Wasser wachsen kann.
Der lebt vor allem.
Wie wunderbar, ne? Wie wunderschön. Wir haben das Bild auch in Ezekiel 47, fließt das Wasser aus dem Tempel heraus, nicht hinein, heraus. Und es wird immer tiefer, und wohin dieses Wasser fließt, wird es immer tiefer, und es ist sehr gesund, es heilt alles, wohin es kommt. Es bewässert die Wüste, es fließt in die Wüste, wo man nicht hin will, da fließt es hin. Aber die Wüste wird jetzt dann verwandelt von diesem Wasser, die wird zum Paradies, die wird zum Fruchtgarten. Und dann sieht Hesekiel auch dann, dass diese Bäume dann an diesem Wasser wachsen. Bäume, ein Wald. Und die Blätter sind Heilung für die Nationen, und die bringen diese Bäume, bringen, weiß ich nicht, was da steht, 12-mal im Jahr Früchte oder irgendwie. Ja. Also die sind sehr vital, wahnsinnig vital, und bringen diese Frucht. Und wir alle sind ja auch gerufen, wir sollen Frucht bringen, wir sollen auch wachsen wie die Bäume oder wie die Reben im Weinstock, und wir sollen diese Frucht bringen, und da ist dieser Reichtum und diese Fülle und dass diese Heilung weil wir haben ja von dem Wasser, dem heilsamen Wasser, kommt das ja alles hervor. Da sind die Wurzeln, sind am Wasser. Gibt der Psalm 1, ne, so, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Wer im Rat des Herrn bleibt, ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist so superlative Aussage, ne? Und alles, was der tut, gelingt ihm. Ich meine, hallo? Das ist ja gigantisch.
Nicht nur ein bisschen was, alles. Ja.
Kann es denn solche Menschen geben, die so sind wie diese Bäume, gepflanzt an Wasserbächen, und die bringen die Frucht und die verwelken nicht, und alles, was die tun, es gelingt ihnen, ich meine, das ist ja der Traum, ne? Und warum nicht? Das ist unsere Utopie, das ist unser Traum, das ist der Traum des Geistes. Das ist die Wiederherstellung des Paradieses.
Ja.
Und wir sehen, am Ende der Bibel ist es wie am Anfang der Bibel. Am Ende ist wieder das Paradies, da ist wieder der Baum des Lebens. Und da ist dieses Wasser, wir lesen davon dann in der Offenbarung, ne? Dann da ist wieder dieses Wasser, da sind diese Wasser, und das ist der Baum. Und ja, also das ist auch natürlich selig. Auf der einen Seite gehen wir wieder, schickt Gott uns wieder in die Welt, er schickt uns wieder hinab, wieder rein in das, was nicht so toll ist. Aber da sind die Menschen und die wollen wir gewinnen. Und diese Menschen, wir sehen in ihnen schon diese Bäume und diese Lebendigkeit. Und wir motivieren sie, diesen Weg zu gehen und Teil dieses Weges und dieses Prozesses, dieses heiligen Prozesses zu werden und an diesem Wasser sich anzusiedeln. Und da gibt es dann keinen Mangel. Das ist ja das Wunderbare. Es gibt ein Leben jenseits des Mangels, jenseits der Zertrennung,
ja,
jenseits der Einsamkeit, jenseits des ständigen Krankseins. Es gibt ein vitales Leben, eines, das Frucht bringt und das reich ist. Es gibt das, ja, aber dafür brauchen wir Offenbarung. Und natürlich auch, wäre schön, wir hätten schon mal auch ein paar menschliche Vorbilder. Das sind eigentlich die Ältesten, meiner Meinung nach, die eigentlich ja Experten sein sollten dafür, wie der Weg aus der Wüste ins Paradies aussieht. Ne?
Ja.
Die sind ja rausgeflogen, Adam und Eva sind aus dem Garten rausgeflogen in die Wüste. Und jetzt gehen wir aber wieder reverse. Wir gehen den Weg wieder zurück aus der Wüste, wieder ins Paradies. Ne?
Ja.
Und das ist meiner Meinung nach auch der Weg, den Jesus eigentlich uns führen will. Wieder zurück, wieder. Was wir verloren haben, wird wiederhergestellt. Wo wir rausgeflogen sind, da werden wir durch ihn wieder reingebracht. Und durch ihn ist es möglich. Er ist die Türe hinein in das Paradies, hinein in den Himmel, hinein in das alles, von dem wir allerdings keine Ahnung haben. Und Religion auch nicht. Ne? Das ist der Punkt. Wir können den Weg nur verstehen, wenn wir ihn gehen. Das, genau. Sonst ist alles Theorie und ja, kann man eine Meinung haben, noch ein Buch lesen, irgendwie von irgendeinem Heiligen, irgendwie, aber
ja. Ich denke, der wesentliche Unterschied ist, jetzt sind wir Zeugen von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Auf dem Weg, auf dem Gipfel. Das ist etwas völlig anderes, als wenn wir nur darüber etwas wissen. Das ist der wesentliche Unterschied. Und ja. Andere können jetzt das Zeugnis von uns nehmen, damit zu Gott gehen und ihn fragen, du siehst ja nicht das Herz an, wie schaut's aus? Ich will auch diesen Weg gehen.
Genau. Und so ist es ja wohl auch gedacht, ne? Dass Jesus gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein. Früher habe ich gedacht, das heißt, ich gehe Traktate verteilen oder ich muss irgendwie Leute überzeugen, irgendwie, dass Jesus ist oder so. Aber da hat sich mein Verständnis wirklich sehr, sehr verändert. Ich denke, ja, ich bin ein Zeuge des Weges. Meine Überzeugung ist aber, wenn die Leute sich auf diesen Weg begeben wollen, ja, dann geht es auch nur mit Jesus oder geht es nur mit dem Heiligen Geist.
Ja.
Das wird ja dann ganz klar. Es wird auch ihnen klar werden, dass sie das irgendwie auf eigene Faust nicht tun können. Auch nicht mit irgendeinem Talisman oder mit irgendeinem Engels-Channeling oder irgendwie das, ja, ich verstehe, dass es Leute solche Sachen ausprobieren oder so und das, aber ja, wir haben erlebt, durch Jesus haben wir ohne diese Hilfsmittel, also durch ihn haben wir direkt den Zugang zu diesen Dingen. Und diese ganzen esoterischen Hilfsmittel und auch Hilfsgeister oder so, die eigentlich brauchen wir, wir brauchen die gar nicht.
Wir brauchen Jesus.
Weil wir können uns ja an Jesus, wir können uns ja an den Chef direkt wenden und sagen, und Jesus sagt, okay, ich bin es. Ich werde dich an die Hand nehmen, wir, du nicht. Wir werden das zusammen durchgehen. Und vieles, was wir an Hilfsmitteln gebraucht haben, auch in der Gemeinde, auch christliche Hilfsmittel, die am Anfang vielleicht noch nützlich waren und so, aber mit der Zeit brauchen wir das gar nicht mehr. Wir brauchen auch die Veranstaltungen nicht mehr. Also das ist natürlich auch so, ne? Dieses ganze zwanghafte Veranstaltungstum, ne? Also wenn du nicht in die Gemeinde gehst, ja hallo, die Gemeinde ist die Menschen, wir alle sind zusammen die Gemeinde, wie soll man da hingehen? Also
wir sind die Ekklesia, ja.
Es ist eben der Unterschied, ne? Genau, zwischen sein, sind wir das oder ja, oder sind wir es nicht, ne? Ich meine, wenn wir es sind, wenn zwei oder drei, sagt Jesus, in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen, jo, zwei oder drei.
Das langt.
Ich meine, ja, das ist ja eigentlich eine Art Gemeindebeschreibung, ne? Da bin ich mitten unter ihnen, ja, was will man mehr, ne? Also das ist das Ganze, was wir ja wollen, ne? Wir machen diese Veranstaltungen und wir hoffen und wir beten, dass dann Jesus da drin ist, ne? Dass er mitten unter uns ist. Auf der anderen Seite, wenn er das dann ist, sprengt es normalerweise den Rahmen der Veranstaltung.
Ja.
Das ist ja auch regelmäßig so, ne? Man kann Jesus einfach nicht veranstalten. Er ist zu groß dafür, zu anders, zu beweglich, zu lebendig. Aber irgendwie macht man es immer weiter so und will das so machen und okay, und es, natürlich sind Veranstaltungen per se nicht verkehrt, aber wenn wir halt das geistige Leben so verstehen, dass wir von Veranstaltung zu Veranstaltung gehen, dann ist es meiner Meinung nach, ist das naiv. Also es will ja alles umfassen, ne? Es will uns ganz ergreifen und es will von uns auch ganz ergriffen werden und das ist dann Tag und Nacht und immer und ja, wir werden ja auch verwandelt, nicht eine Institution, eine Veranstaltung, also die werden nicht verwandelt, das können die ja gar nicht, ne? Ja, hier sehen wir in den 7-Sendschreiben, immer sehr zu empfehlen, in Offenbarung die 7-Sendschreiben an 7 Gemeinden, wo dann sehr deutlich eben Jesus mit jeder dieser Gemeinden da rechtet und ihnen klar macht, wo sie vom Weg abgekommen sind und warum er nicht mehr in der Mitte ist, sondern dies und das auf einmal in der Mitte ist. Ja. Alles Mögliche, nur er nicht mehr. Und dann heißt, die Lösung des Problems ist immer, ja, hört auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Er kann euch den Weg führen, wieder in Christus hinein, und er kann Christus wieder hineinbringen in euch. Wir in ihm, er in uns. Und das ist das Geheimnis des ganzen Weges und des Christseins. Dieses Ineinandersein von ihm in uns und wir in ihm, so funktioniert es. Ne? Und anders funktioniert es nicht. Also da steht nicht, wir werden hineingebracht in Veranstaltungen und die Veranstaltungen in uns oder so.
Nein.
Es ist einfach, Veranstaltungen können gut sein. Auch die Bibel, selbst die Bibel. Ne? Also wir können die Bibel jetzt, wer weiß, wie hochhängen. Aber sie ist nicht Christus. Die Bibel ist die Bibel und Jesus ist Jesus. Ne? Also ja, sie zeugt von ihm. Das ist alles richtig. Und sie ist in höchstem Ansehen für uns. Wir beziehen uns immer auf die Bibel. Aber sie ist kein Ersatz für, ne? Also wir glauben an die Bibel. Nein, wir glauben an Jesus. Jesus ist der Bezugspunkt.
In ihm ist das Leben und nicht in der Schrift.
Und nicht in der Schrift. Sogar
der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig.
Ich wollte es gerade sagen. Ne?
Das ist eindeutig. Okay, wir sind jetzt schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Abschluss.
Ja.
Dann gehen wir wieder zum Anfang. Wir haben uns ja in dieser kleinen Interviewserie über Schlüssel unterhalten, Schlüssel der Verbundenheit, über verschiedene Schlüssel. Und ich habe mir gedacht, ich zitiere noch mal eine Bibelstelle über Schlüssel, und zwar aus dem Alten Testament, Jesaja 22. Und ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine, damit Jesus Christus gemeint und damit auch wir durch Christus in uns, Schulter legen. Er wird öffnen und niemand wird schließen. Und er wird schließen und niemand wird öffnen. Amen. Kannst du noch mal für die Zuseher, Zuhörer beten, dass sie diese Schlüssel bekommen, um den Weg dann auch zu gehen?
Ja. Wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist, um uns den Weg frei zu machen, um uns überhaupt auf den Weg zu bringen und auf diesen Weg zu führen, durch eine Türe nach der anderen, durch eine Schleuse nach der anderen, durch einen Prozess nach dem anderen, und wir sind Wir wollen jünger sein. Wir wollen nicht einfach nur Veranstaltungen besuchen, sondern wir wollen an dir kleben, Jesus, an dir hängen. Wir wollen diesen Weg gehen und wir bitten dich einfach um die Schlüssel, die wir brauchen. Jeder jetzt, gerade im Moment, für seine nächsten Schritte Klarheit zu kriegen. Wie geht Freiheit? Wie geht Freude? Wie geht Frieden? Wie geht Einheit? Wie geht das weiter? Und wir bitten dich, dass Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und dass wir alle wirklich in Bewegung kommen, in Bewegung bleiben können. Dass das Christsein wieder eine Bewegung ist und kein Stillstand, gepflegter Stillstand, sondern dass wir wirklich irgendwie in Bewegung sind und bewegt werden von dem, was so bewegend ist. Wir bringen dir auch unsere Schwerfälligkeit, wir bringen dir, dass wir irgendwie ja die Kontrolle behalten wollen, dass wir erst alles wissen wollen und dann wollen wir uns einlassen. Du siehst es, wo wir auch da wie gefangen sind in uns selbst. Und wir bitten dich um Freiheit, Herr. Du bringst uns in die Freiheit und dass wir frei werden können, sogar auch von uns selbst, von dem falschen Selbst, dass wir frei werden, weiterzugehen, weiterzuleben, weiter zu werden, die wir wirklich sind. Und darum bitten wir dich. Wir danken dir für diese Möglichkeit, hier darüber zu sprechen. Amen.
Amen. Seid gesegnet und wir hören uns auf irgendeine Art und Weise und sehen uns sicherlich wieder. Tschüss.
Tschüss.